Ich möchte uns einladen, mit mir das erste Kapitel aus dem Buch Jona zu lesen. Das Wort des Herrn ging an Jona, den Sohn Amittais. Mach dich auf den Weg und geh nach Ninive, in die große Stadt, und drohe ihr das Strafgericht an. Denn die Kunde von ihrer Bosheit ist zu mir heraufgedrungen. Jona machte sich auf den Weg, doch er wollte nach Tarschisch fliehen, weit weg vom Herrn. Er ging also hinab nach Jaffo und fand dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er bezahlte das Fährgeld und ging an Bord, um nach Tarschisch mitzufahren, weit weg vom Herrn. Aber der Herr ließ auf dem Meer einen heftigen Wind losbrechen. Es entstand ein gewaltiger Seesturm und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Seeleute bekamen Angst und jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Sie warfen sogar die Ladung ins Meer, damit das Schiff leichter wurde. Jona war in den untersten Raum des Schiffs hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän ging zu ihm und sagte, wie kannst du schlafen? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt dieser Gott an uns, so dass wir nicht untergehen. Dann sagten sie zueinander, komm, wir wollen das loswerfen, um zu erfahren, wer an diesem unserem Unheil schuld ist. Sie warfen das los und es fiel auf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns, was treibst du für ein Gewerbe und woher kommst du, aus welchem Land und aus welchem Volk? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und verehre Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Festland gemacht hat. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie hatten erfahren, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Er hat es ihnen erzählt. Und sie sagten zu ihm, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer sich beruhigt und uns verschont? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Jona sagte zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, damit das Meer sich beruhigt und euch verschont. Denn ich weiß, dass dieser gewaltige Sturm durch meine Schuld auf euch gekommen ist. Die Männer aber ruderten mit aller Kraft, um wieder an Land zu kommen, doch sie richteten nichts aus, und das Meer stürmte immer heftiger gegen sie an. Da riefen sie zu Jahwe, ach Herr, lass uns nicht untergehen wegen dieses Mannes und rechne uns, was wir jetzt tun, nicht als Vergehen an unschuldigem Blut an. Denn wie du wolltest, Herr, so hast du gehandelt. Da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Das Meer hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor Jahwe und sie schlachteten für Jahwe ein Opfer und machten ihm viel Gelübde. Vater, ich bitte dich, dass du durch dieses Wort jetzt zu uns redest und dass du uns durch den Heiligen Geist Gnade gibst, dass wir es verstehen und erbarm dich unser, dass wir unsere Herzen öffnen und dass wir aus höherem Täter deines Wortes werden. Amen. Heute und in den nächsten Sonntagen wollen wir darauf hören, was Gott uns durch das Büchlein des Propheten Jona sagen möchte. Das soll für uns zugleich eine Vorbereitung sein auf unsere Aktion Jesus erleben, Antworten finden, die ja Ende Mai, Anfang Juni stattfinden soll. Nun haben wir heute dieses erste Kapitel gehört und es enthält für uns zwei gute Nachrichten. Wollt ihr die hören? Ihr müsst sie sowieso. Also, die erste gute Nachricht ist, Gott will Ninive retten von ihm, nicht von uns geht die Initiative aus. Gott will Ninive retten, das ist seine Idee. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht, dass er nicht wartet, bis wir auf diese Idee gekommen sind. Steht hier als zunächst einmal, dass Gott einfach das, was er da sieht, nicht ansehen kann. In der Elberfelder Übersetzung heißt es dann genauer: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht gekommen. Vor mein Angesicht. Das kann man sich vorstellen, nicht? Das, was da hier auf der Erde geschieht, ist vor Gottes Angesicht gekommen. Und er kann es nicht mit ansehen. In der Bibel steht einmal, dass Gottes Augen zu rein sind. Er kann das Böse nicht mit ansehen. Er kann sozusagen mal weggucken, wenn er will. Aber wenn er das anguckt, das lässt ihm keine Ruhe. Ich will uns nicht Angst machen, so pass auf, kleines Auge, was du siehst, und so wie man das früher gelesen hat, gesungen hat. Der Vater im Himmel schaut herab auf, aber da ist etwas, das müssen wir wissen, was wir Gott zumuten in der Welt. Wir können die Zeitung zumachen, wir haben eine gute, wir sind schon gut darin, abgebrüht zu werden. Das reißt uns, das bringt uns doch alle nicht mehr um, wenn wir die schrecklichen Dinge hören oder im Fernsehen sehen. Im schlimmsten Fall schalten wir halt weg, und was sollen wir auch machen? Oder wir entweichen ins Private. Hauptsache, wir haben unseren schönen Urlaub und was man so, unsere Teerunde und den Seniorennachmittag und alles schön Kuschelige, ne? Das andere hat dann einen gewissen Unterhaltungswert manchmal. Ach, wie schrecklich schön ist das, was in der Welt da passiert. Oder wir werden aggressiv. Diesen 1. Mai ist es ja einigermaßen mild abgegangen. Aber häufig am 1. Mai ist ja bei manchen Leuten so richtig die Aggression rausgekommen. Da müssen sie irgendwelche Autos anzünden oder anderes anstellen. Das ist ja eigentlich eine tiefe Aggression gegenüber das, was in der Welt passiert und was Menschen subjektiv für Unrecht empfinden. Ich entschuldige das nicht. Verstehen wir etwas? Gott, vor dem Angesicht Gottes, Gott kann das nicht mit ansehen, was da in Ninive geschieht. Und täuschen wir uns doch nicht, dass uns das anders ist hier. Jemand hat es mal so auf den Punkt gesagt: Wenn Gott das, was hier bei uns geschieht in Emden, ich sage jetzt mal ruhig in Emden, wenn er das sozusagen einfach so durchgehen lässt, dann muss er sich bei Sodom und Gomorra entschuldigen gehen. Glaubt ihr das? Löst die Geschichten durch und vergleicht es. Merken wir etwas, das ist ein heiliger Gott. Und er kann das nicht mit ansehen. Aber er reagiert nun nicht wie wir, dass er ins Private flieht, also sich irgendwo in einen schönen Saal des Himmels zurückzieht und vielleicht Bach oder Mozart auflegen lässt. Auch nicht aggressiv, dass er sagt, jetzt werden wir mal, sondern Gott voll Leidenschaft sagt: Ich muss was tun, dass Ninive gerettet wird. Können wir uns vorstellen, dass Gott, dass das, was in Emden, vielleicht sogar in unserem Leben geschieht, vor Gottes Angesicht kommt und es ihm keine Ruhe lässt und sagt: Ich muss da was tun. Ich sehe, was da läuft, und ich muss was tun. Das Böse ist ja nicht nur, was wir tun, auch das Böse, das wir erleiden. Vielleicht sieht Gott da jemanden, der angstkrank ist. Und ich denke, so zwischen 10 und 20% unserer Bevölkerung leiden, ja, ganz erheblich unter Ängsten, viele Christen auch. Bleibt oft nur noch die Flasche. Und Gott sagt, ich muss was tun. Oder er sieht die Zerstörung und Selbstzerstörung, wie wir unser Leben kaputt machen und das andere, manchmal aus Bosheit, manchmal aus Schabernack. Er sieht die Selbstzerstörung, die wir uns anrichten, weil wir nicht bereit sind, mit unserer Schuld zu Jesus zu kommen und anderen zu vergeben. Er sieht, was das mit uns macht. Oder er sieht, wie Kinder verdorben werden. Ein ganz aktuelles Thema. Und denkt nur, dass das in christlichen Familien nicht vorkommt. Missbrauch in der ganzen Bandbreite kommt auch unter Christen vor. Und Gott guckt da nicht weg. Oder er sieht, wie Menschen nicht aus dem Teufelskreis einer Sucht herauskommen. Weil sie es einfach nicht können. Und da habe ich einen Gott, den sehe ich hier, den lässt das nicht kalt, sondern sagt, ich muss da was tun. Aber zum Glück nicht so, dass er sagt, jetzt machen wir das platt, sondern dass er sagt, ich muss da jemanden hinschicken, damit diesem Ninive geholfen wird. Das ist die Idee Gottes. Und wenn wir hier in 4 Wochen Jesus erleben starten, dann ist das in gewisser Weise, weiß ich, auch unsere Idee. Wir hatten sie ja schließlich irgendwann mal und sind uns da einig geworden. Aber wisst ihr was, wenn es nur unsere oder meine Idee wäre, würde ich sagen, ach, lass uns das schnell mal stoppen. Wir sparen uns viel Arbeit. Ich glaube, dass dahinter, wenn es gut ist, Gottes Idee ist. Und dass er uns da heimlich angestiftet hat. Und dass es auch gar nicht darum geht, dass wir irgendwelche Leute mit unseren Ideen beglücken oder in unseren Raum kriegen oder sowas, sondern dass dahinter Gottes Leidenschaft ist. Er sagt, ich möchte Menschen hier aus diesen Dingen, die ich gesagt habe, rausretten. Solche, die schon in der Gemeinde sind und solche, die noch nicht in der Gemeinde sind. Ganz egal. Ninive, darum geht's ja, und ich habe das schon so ausgedrückt, das habt ihr verstanden, ist ja eigentlich für mich ein Symbol. Ninive, das ist die Welt, wo sie groß und böse ist. So könnte man zusammenfassen. Wenn ihr guckt, was über Ninive im Jona-Buch steht, dann sind es eigentlich diese beiden Dinge. Es ist die große Stadt und es ist die böse, die verkommene Stadt. Die Welt, wo sie groß und böse ist. Ninive ist groß. Am Ende des Buches lesen wir, wie Gott zu Jona sagt, mir sollte es nicht leid tun um Ninive, die große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die nicht einmal rechts und links unterscheiden können und außerdem so viele Tiere. Nett, nicht? Sogar die Tiere. Geschweige denn die Menschen, lassen Gott keine Ruhe. Es war die Hauptstadt der damaligen Weltmacht Assyrien. Und man konnte, so lesen wir am Ende des Buches, 3 Tage gehen, um diese Stadt zu durchqueren. Entschuldigung. Gott hat durchaus einen Blick für das Große, wenn es heißt. Und er macht das nicht klein. Wer, weiß nicht, geht ja auch im Urlaub gerne mal durch Städte und guckt, große Städte, gewaltige Bauwerke. Das hat doch was, oder? Und wir sind begeistert von dem Großartigen, das Menschen schaffen können. Ninive war solch eine großartige Stadt und Gott macht das nicht klein. Menschen gab noch nicht so viel wie damals, ungefähr gut die doppelte Anzahl von Emden, 120.000. Aber das war für die damalige Zeit eine sehr, sehr große Stadt. London hatte vor gut 100 Jahren auch nur 100.000. Die Dinge haben sich da gewaltig geändert. Es ist eine große Stadt und es ist eine Stadt ohne Orientierung. Gott sieht nicht nur das Böse, sondern er sagt hier, sie können weder links noch rechts unterscheiden. Also er sieht, das sind ja nicht nur Leute, die böse sind, weil sie aus Schabernack oder weil sie so, sondern die wissen es auch nicht besser. Sie können links und rechts nicht unterscheiden. Ich denke, das beschreibt unsere gegenwärtige postmoderne Welt so wunderbar oder so schrecklich. Tu, was du willst. Alles ist erlaubt. Tu, was du fühlst. Ist das ein Kompass? Das, was uns kaputt macht, ist, dass wir nicht mehr wissen, wo links und rechts ist. Dass wir die Gebote Gottes abgeschafft haben. Und dann irrt man umher. Wenn wir diese Aktion Jesus erleben, Antworten finden, machen, dann habt ihr schon gesehen, hier sieht man es auch oben. Das ist ein Kompass, seht ihr das? Und das ist etwas Antworten finden, eine Richtung. Da muss man sozusagen erstmal wissen, wo sind wir eigentlich und wo gehe ich hin mit meinem Leben? Und um das zu wissen, muss mein Leben eingenordet werden, so könnte man sagen, nicht? Mein Leben muss ausgerechnet gerichtet werden. Ich muss wissen, wo ist eigentlich Norden? Und dann kann ich weiter, wenn ich einen fixen Punkt habe, dann kann ich weiter überlegen, wie stimmt jetzt das und das überein? Und wenn wir diese Botschaft von Jesus, wenn wir Gott weiter bezeugen wollen, dann geht es darum, nicht, dass wir den Menschen irgendeine Religion geben, sondern dass sie Norden kriegen. Weil sie sonst nicht wissen, wo rechts und links ist. Und es ist dann allerdings in der Folge, wenn man nämlich keinen Norden hat, auch die böse Stadt. Böse heißt ja, die Bibel sagt, der Herr Jesus sagt es deutlich, was in uns drin ist. Was ist da in uns drin? Da ist doch unser guter Kern drin, oder? Leider habe ich vom guten Kern in der Bibel nie gelesen. Ich habe gelesen, aus dem Innern des Menschen, sagt der Herr, kommt heraus. Mord, Ehebruch, Diebstahl, schlechtes Reden, Feindschaft, alle die Dinge. Auch Feindschaft. Und das ist unser Kampf ja auch. Aber darum brauchen wir ja Maßstäbe. Weil wir sonst, ob wir es wollen oder nicht, anfangen, dem Bösen in uns zu folgen, oft mit dem besten Gefühl dabei. Das ist leider so. Ninive, das Ninive, das man zur Zeit Jonas kannte, war für die Völker ein Zentrum des Bösen. Bush hätte gesagt, die Axis des Bösen. Ja. Es war ein Zentrum. Von dort aus ging sozusagen diese Weltmacht Ninive Böses aus. Sie hatten eine Ideologie, eine religiöse Ideologie, nach der sie die Welt erobern mussten. Jedes Jahr ein, zwei Länder mehr. Und als Jona lebte, waren sie schon ganz dicht an Israel rangekommen. Man konnte sozusagen den Knöpfen abzählen, wann sind wir dran. Und sie kannten da keine Hemmungen. Sie unterwarfen diese Länder grausam. Sie dann transportierten die Hälfte der Leute in irgendein anderes Volk. Und es gibt für sie keine Parallele im Altertum für ihre Grausamkeit, was die Folter angeht. Wenn ich euch ein bisschen davon erzähle, dann braucht ihr kein Mittagessen mehr. Also lassen wir das. Ninive war das Zentrum des Bösen. Was macht Gott? Sagt er, wir müssen mal ein paar Cruise Missiles hinschicken oder ein paar Smartbomben, dass sie dieses Zentrum des Bösen zerstören? Aber Gott weiß, so kann man dem Bösen nicht Herr werden. Da muss ein Zeuge von Gott hin und muss mitten im Zentrum dieses Bösen die Botschaft Gottes sagen. Gott will retten. In Johannes 3, Vers 16 sagt Jesus, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die auf ihn ihr Vertrauen setzen, nicht zugrunde gehen, sondern ein ewiges Leben haben, sagt Jesus. Gott will die Welt retten, heißt es hier. Aber nicht die Welt, wo sie nett und kuschelig ist, sondern die Welt, wo sie groß und böse ist. Und er fängt auch nicht erst bei 120.000 an. 50.000 in Emden sind zu viel für ihn, dass sie verloren gehen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Menschen nicht rechts und links wissen und all was daraus folgt. Gott kann sich daran nicht gewöhnen. Und er sieht auch nicht nur das große Böse, er sieht auch das kleine Böse. Das kleine Böse in unseren Herzen. Und Gott wird sich damit nicht abfinden. Entweder wir werden das kleine und große Böse zu Jesus ans Kreuz bringen, oder, verzeiht, ich muss das so sagen, oder es wird uns in die Hölle bringen, weil Gott das Böse nicht im Himmel lassen wird. Und wir müssen uns von dem Bösen hier auf Erden verabschieden. Es ist zu spät, wenn wir das im Himmel tun wollen. Da wird keine Zeit mehr sein. Wir beten für ein 10-50-Fenster, und das ist gut so. Wir beten darum, dass zwischen 10 und 50 Menschen das Verstehen, ergreifen und gerettet werden zum ewigen Leben. Und jeder Einzelne ist Gott unendlich wertvoll. Für jeden Einzelnen ist Jesus gekommen. Aber es ist nur der Anfang. Gott will, dass keiner verloren geht. Aber wäre doch schön, dieser Anfang. Und wäre doch schön, darf ich das mal so persönlich sagen, weiß nicht, wem das jetzt gilt, wenn du einer von den 10 und 50 wärst, die Jesus erfahren und erleben, wie Heil in ihr Leben kommt und ihr Leben heil wird. Darum glaube ich und hoffe ich, dass Jesus erleben nicht in erster Linie unsere, sondern Gottes Idee ist. Denn Gott sagt, er will nicht, dass jemand verloren wird, sondern dass alle gerettet werden. Und ich glaube und hoffe, dass unser Wunsch, das zu veranstalten, so ein schwaches Echo ist. Des Wunsches im Herzen Gottes, dass er nicht will, dass auch ein einziger Mensch ihm einmal fehlt. Ich komme zu der zweiten guten Nachricht. Gott hat sich Versager ausgesucht als seine Rettungsboten und Helfer. Ist das nicht eine gute Nachricht? Hallo? Wer fühlt sich von dieser Nachricht angesprochen? Meldet euch mal. Ach, es ist gut, eigentlich sind einige sitzen und tapfer, die sind nicht Versager, aber naja, gut. Gott segne euch, die ihr keine Versager sind. Ich gehöre leider nicht dazu. So. Jona ist indirekt die beste Einladung und die beste Ermutigung, die Gott uns geben könnte. Wir lesen hier, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais, mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis wegfliehen und kam hinab nach Jaffo. Wörtlich heißt es wieder, er wollte vor dem Angesicht Gottes wegfliehen. Wir sind ja merkwürdig. Er macht das so ähnlich wie wir. Kann man vor dem Angesicht Gottes fliehen? Wir machen das wie die Kinder. Wisst ihr, wie Kinder das machen? Ihr habt doch Kinder großgezogen. Die stellen sich, genau, Erika, so machen die das. Du bist jetzt nicht da, weil ich dich nicht sehe. Gute Idee? Ich glaube, es hilft nicht. Wir sehen nur schlechter, das ist das Einzige. Und Gott sieht dasselbe umso mehr. Jona meint, er kann vor Gott weg. Wer war denn dieser Jona, den Gott sich ausgerechnet ausgesucht hat? Er wird im Alten Testament, außer in seinem Büchlein, noch einmal im ersten Königebuch erwähnt. Da heißt es, Jerobeam stellte die Grenzen Israels wieder her, von Lebo Hamat bis zum Meer der Araba, wie es der Herr, der Gott Israels, durch seinen Knecht, den Propheten Jona, den Sohn Amittais aus Gath-Hepher, vorhergesagt hatte. Gath-Hepher, das ist in der direkten Nachbarschaft von Nazareth, 5 Kilometer nordöstlich. Ich denke, Jona war zu seiner Zeit ein sehr beliebter Prophet. Vielleicht war er überhaupt der beliebteste Prophet. Den hat man sicher eingeladen zu allen Festvorträgen. Warum? Er hat das gesagt, was den Leuten in Israel gefiel. Dass Gott das Land wieder groß machen wird, dass es Wohlstand gibt und alles. Und es ist sogar eingetroffen. Und ein Prophet, der sowas Gutes sagt und das dann auch nur eintrifft, den hat man doch gern, oder? Zu seiner Zeit lebten auch 2 andere Propheten, die waren nicht immer so beliebt. Amos und Hosea. Ja, die waren es gewohnt, auch ganz unangenehme Dinge dem Volk zu sagen. Sehr, sehr harte Dinge. Vielleicht hätte Gott sich die aussuchen sollten für Nineveh. Ich meine, die waren es gewohnt, auch mal gegen den Wind anzugehen. Das war nicht so. Warmdusche, haben wir vorhin gesagt, die es immer gemütlich haben mussten. Warum hat er denn nicht den Amos geschickt oder den Hosea? Warum ausgerechnet dieses nette Weichei Jona? Aber was meint ihr? Das ist doch die gute Nachricht. Wenn Gott mit diesem Jona klarkommt, dass er am Ende sein Werk in Ninive ausrichtet, da haben wir doch richtig eine Chance, oder? Amen? Dann haben wir eine Chance. Wir können uns in ihm ja leider nur zu gut wiedererkennen. Da heißt es, aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn fliehen, vor dem Angesicht des Herrn fliehen, nach Tarsis und kam hinab nach Jaffo. Wohin ging er? Nach Tarsis. Was war Tarsis? Tarsis, man weiß nicht genau, wo der Ort ist, aber ungefähr kann man sagen, lag genau Ninive gegenüber. Ninive liegt ja da irgendwo im Irak und Tarsis am Ende des Mittelmeers irgendwo in Spanien, vor oder nach Gibraltar irgendwo. Tarsis war bekannt für seine weltweite Flotte, für seinen florierenden Handel, für den Reichtum. Einmal steht von dem Silber in Tarsis in der Bibel. Dort war man jedenfalls sicher vor dem bösen Ninive. Da konnten die Soldaten von Ninive nicht hin. Und davon war man wohl, so dachte Jona, auch sicher von einem Gott, der einen dahin schicken wollte. Ninive ist die Welt, wo sie groß und böse ist. Tarsis ist die Welt, wo sie sicher, sonnig und gemütlich ist. Urlaub von Gott in Spanien. Das ist doch was, ne? Gibt es das vielleicht auch heute? Wir sind ja ganz einverstanden, dass Gott die Welt retten will und vielleicht auch, dass er uns dazu gebrauchen will. Aber dann bitte doch in Spanien, bitte doch in Tarsis, bitte doch da, wo es gemütlich ist und das nicht ganz so schlimm ist. Vielleicht hatte Jona ja auch ein Alibi und sagte, er war ja fromm, ich werde in Tarsis einen Hauskreis gründen. Die Menschen müssen dort ja auch gerettet werden, nicht? So sind wir. Aber nun ist es so, wenn wir Gottes Probleme, die er hat, mit der Not der Welt ignorieren, dann bekommen wir unsere Probleme. Also es gibt, wir haben nur eine Wahl. Wir haben entweder die Probleme Gottes oder wir haben unsere Probleme. Ich habe mal einem jungen Kollegen, als er in Dienst ging, zu seiner Ordination diesen Satz gesagt. Und ich glaube, er ist richtig. Ich wünsche dir, dass du immer die richtigen Probleme bekommst. Ich glaube, ein Diener Gottes hat auch Probleme. Frage ist nur, dass wir die richtigen bekommen. Und ich kenne so viele Menschen, die versuchen es auch immer allen Leuten recht zu machen und es immer gemütlich zu haben und dann kriegen sie ihre eigenen Probleme. Aber ich sage euch was, es ist besser, die Probleme Gottes zu haben, denn dann habe ich Gott auf meiner Seite. Wenn ich meine Probleme habe, weil ich Gott davonlaufe und meinem Auftrag, ja dann habe ich niemanden, der für mich ist. Wenn wir unserem Auftrag davonlaufen, laufen wir in unsere Probleme hinein, weil wir nicht da sind, wo Gott uns haben will. Das heißt hier, und als Jona ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, um den Herrn aus den Augen zu kommen. Was für Probleme kriegte Jona? Man könnte drei Dinge sagen. Das erste Mal war, er erlebte einen gewissen finanziellen Ruin. So billig die Fahrt nach Tarsis nicht. Und er hat sicherlich mehr oder weniger, was er angespart hat, abgeliefert. Und es hat ihn nicht weitergebracht. Es war alles nicht in Sand, aber ins Meer gesetzt. Es kostet uns etwas, wenn wir Gott folgen. Wenn wir Jesus folgen. Haben wir mal drüber nachgedacht, was es uns kostet, wenn wir ihm davonlaufen? Wir bezahlen unser Fährgeld. Das steht ausdrücklich hier in der Bibel und nicht ohne Absicht. Und auch wenn Jona am Ende nach Ninive noch kam und seinen Auftrag getan hat, das Fahrgeld hat er bezahlt. Wie viele Christen bezahlen Fahrgeld? Weil sie an einem Punkt ihres Lebens sagen, jetzt gehe ich mal dahin und mache das, was ich für richtig halte. Ich sage ja Gott nicht Tschüss, aber ich lege mal eben auch den Hörer daneben und später rufe ich wieder an. Wir zahlen Fahrgeld. An Gesundheit, zumindest an Zeit. Oft auch Fahrgeld an Glück, weil wir im entscheidenden Moment unsere Wege gegangen sind. Das zweite ist, was Jona zahlt, muss ich mit Vorsicht sagen, aber ich erkläre das gleich, ist, er gerät in eine Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit, ja, man müsste wahrscheinlich sagen, eine Art von Depression. Es steht hier, Jona war hinunter ins Schiff gestiegen, lag und schlief. Warum konnte der so gut schlafen? Der hing voll durch. Das kennen wir ja auch. Vielleicht brauchen wir keine richtig große Depression, aber wenn es uns nicht so gut ist, dann möchten wir am liebsten nur noch schlafen. Schlafen hat nicht nur etwas mit Müdigkeit zu tun, sondern hat auch damit zu tun, wie es uns geht. Ich weiß, dass Depressionen ganz verschiedene Ursachen haben können. Aber wir können damit rechnen. Seelische Krankheiten können auch einen Auslöser darin haben, dass wir vor dem Angesicht Gottes weglaufen, dass wir nicht bei unserem Auftrag sind. Ja, und dann lässt Gott einen Sturm kommen. Ein großes Ungewitter heißt es hier, dass man meint, das Schiff würde zerbrechen. Unsere Zeit, ich glaube, das können wir gerade im Moment sagen, ist wie so ein Schiff, damals mit Jona. Von einem Wellental, von einer Katastrophe in die andere. Wir kommen kaum hinterher. Erst haben sie alle Angst vor der Vogelgrippe, dann vor der Schweinegrippe, dann vor dem, was war es jetzt das letzte? Ach so, das war mit der Griechenlandkrise und dann die Fluggasche. Und ihr wisst, wie eine Panik die nächste jagt. Da kann man sagen, das ist alles Zufall. Die Leute damals wussten das besser. Die sagten, du Jona, überleg mal, könnte das noch eine andere Ursache haben? Könnte es sein, dass auch manche Katastrophen, die wir durchgehen, auch als Menschheit und als Volk, etwas damit zu tun haben, dass wir partout nicht auf Kurs sind? Und dass es Gottes Gnade ist, wenn unser Schifflein noch nicht auseinandergebrochen ist. Das gilt nicht nur für uns als Einzelne, sondern es gilt ja auch für andere, so wie damals bei Jona. Nicht nur er war im Sturm, sondern er hat sozusagen die mit ihm im Schiff waren, in den Sturm hineingezogen. Ich habe diese Woche in einer großen Tageszeitung einen Artikel gelesen, da ging es über die Situation der Kirchen und um es kurz zu machen, der Autor sagte, das Problem der Kirchen, das tiefste Problem der Kirchen ist, dass sie weithin nicht ihren Job machen. Sie machen so vieles gut, ganze Bandbreite, Kompetenz in allen sozialen und politischen Fragen. Und das ist sicher gut so. Aber sie machen nicht ihren Job. Sie sind nicht da, wo die Kirche als prophetische Institution Gottes sein soll, in Ninive, um dort das Evangelium zu sagen und zu leben, wo die Welt groß und böse ist. Wir müssen auch als Gemeinde damit rechnen. Wir machen entweder unseren Job oder wir haben die Konsequenzen. Über dem allem aber geschieht nun etwas Wunderbares. Gott bereitet mitten in diesem Sturm und in dieser Depression und in allem seinen Boten vor. Sie sprachen zu ihm, so lesen wir, sage uns, warum geht es so übel? Und dann holt Jona sein Sonntagsschulwissen raus und sagt, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott Israels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Das hat er gut in der Sonntagsschule gelernt und unsere Kinder werden das jetzt auch lernen. Nichts Besonderes. Da war nichts Prophetisches. Das war schlicht das Sonntagsschul-Einmaleins. Und was passiert? Er erlebt, wie eine ganze Schiffsladung voll von Seeleuten sich bekehrt, wenn man das so kurz sagen darf. Sie fürchteten vor Gott, sie brachten Gelübde. Das heißt, Jona, der von Gott davonläuft, erlebt, dass er beinahe eigentlich wider Willen zum erfolgreichen Evangelisten wird. Nicht, weil er so gut war und weil die Leute sagen, ach Jona, du hast so ein wunderbares Zeugnis gegeben und dein Leben ist so brillant, sondern weil er das so vor sich her stottert. Und Gott gebraucht das. Das macht uns auch Mut, wenn wir manchmal denken, ach, was habe ich schon zu sagen? Na gut, wenn es das ist, was wir in der Sonntagsschule gelernt haben, ist das anscheinend schon dicke genug. Jona sollte einmal der größte Evangelist des Alten Testaments werden. So könnte man ihn nennen. 120.000 Leute in Ninive, so lesen wir später, in einigen Wochen bekehren sich. Wie lange die gehalten hat, die Bekehrung darüber? Aber es war zunächst einmal die größte Bewegung, die uns in dieser Art gesagt wird. Bei Elia waren es noch 5.000, deren Knie sich nicht gebeugt hatten. Hier sind es 120.000 Heiden. Gott will Ninive, die große und böse Stadt, retten. Dazu will er Jona gebrauchen. Aber wisst ihr was? Das macht uns Mut. Gott will Emden retten, die nicht ganz so große und hoffentlich nicht ganz so böse Stadt. Und er will uns gebrauchen. Was können wir tun? Was ist unsere Antwort auf diese beiden guten Nachrichten? Wir sehen hier bei Jona zwei Antworten. Die erste, ich will sie in zwei Sätze kleiden, die ich hier lese. Die Leute fragen ihn, was schläfst du? Steh auf und ruf deinen Gott an. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist dieser fromme Prophet, Starprophet in Israel, und da sind die Heiden, und die sagen ihm, Jona, du musst beten für uns. Und er, der große Prophet, schläft. Die Heiden, die Welt, muss die Menschen, muss den Christen sagen, wir brauchen euer Gebet. Warum? Sie beten alle, so lesen wir. Jeder ruft seinen Gott an. Sie wissen nicht die Adresse. Sie rufen einfach, wo es hingeht, was sie wissen. Und da muss uns die Welt sagen, ihr Christen, tut ihr euren Job. Ruft ihr in dieser sturmbewegten Zeit euren Gott an. Auch für das Wohl der Welt. Auch für die Griechenland-Krise. Und was alles ist, oder die Ölkrise in Amerika. Tut ihr euren Job. Wenn ich sonst nichts tun kann, lass mich das persönlich mal sagen. Wenn ich sage, ich habe keinen, den ich einladen kann, dachte vielleicht jemand, kenne niemanden so gut. Ich weiß nicht, wo die Briefkästen sind, wo ich reinwerfen kann. Ich kann alle Ausreden sagen. Dann sage ich, dann steh auf und ruf deinen Gott an. Rechne damit, dass das einer der wichtigsten Dienste ist. Dass wir vereint den Herrn bitten, dass er diese 10-50 Fenster aufmacht. Und es eher anfängt, in dieser Stadt Menschen zu retten. Das zweite ist, was Jona sagt, nehmt mich und werft mich ins Meer. Wie sollen wir das nun deuten? Jona sagt, das Einzige, wofür ich noch gut bin, ist, mich so wie ich bin, einfach ins Meer zu werfen. Ich will es mal übertragen. Das, wozu uns Gott einlädt, ist, wenn wir gerade solche Versager, wie wir sind, sagen, Herr, nimm mich doch so, wie ich bin. Anders kann ich mich dir auch nicht geben. Nimm mich einfach so, wie ich bin. Ich will nichts verstecken mit meiner Feigheit, mit meinem Unvermögen, mit meiner Lustlosigkeit, alles was mit meiner ganzen Depression und was man da alles sagen kann, nimm mich, wie ich bin. Eigentlich, das sage ich jetzt hier in einer Baptistengemeinde, sollten wir das hinter uns schon mal haben, ne? Denn wenn sich jemand taufen lässt, dann sagt der Gott, nimm mich so, wie ich bin. Und da säuft jetzt was ab. Der alte Jona, der alte Ernst oder wie wir dann so heißen, der säuft jetzt da ab und der wird begraben. Und das ist auch das Einzige, was man damit machen kann. Nimm mich, wie ich bin. Manchmal ist uns das nicht klar gewesen, als wir getauft wurden. Mir auch nicht, als ich getauft wurde. Dann können wir das nachholen und sagen, Herr, äußerlich war das schon mal, aber ich habe da noch so manches zurückgehalten. Nun nimm du mich, wie ich bin. Ich kann nicht anders. Und mach du mit mir, was du willst. Und wisst ihr was? Gott lässt sich das nicht zweimal sagen. Wir müssen mit Folgen rechnen. Da passiert dann was. Diese beiden Dinge. Nimm mich, wie ich bin. Und nimm du mich ganz. Diese beiden Dinge können wir heute als Botschaft von Jona mitnehmen. Gott segne uns, dass wir beides tun, aufstehen und unseren Gott anrufen und uns ihm hinlegen und sagen, so nun, nimm mich, wie ich bin und tu du an mir, was ich dir in meiner Taufe versprochen habe oder was ich dir demnächst versprechen will, wenn ich mich taufen lasse. Amen.